Wenn wir jetzt das dialogische Vorlesen betrachten, dann wird Vorlesen eher zu einem Gespräch, ja? Also die Erzieherin setzt Impulse, stellt Fragen, ermuntert die Kinder zu Redebeiträgen, hört selber aktiv zu und greift dann die Beiträge der Kinder auf. Das heißt, die Kinder sind aktiv, sie erzählen die Geschichte mit oder übernehmen sogar Teile der Geschichte. Und hier liegt dann der Fokus eher auf der Interaktion, die entsteht.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast von Fröbel und Nifpe für pädagogische Fachkräfte. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung, immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Bilderbücher anschauen und Geschichten vorlesen gehört zum Alltag in vielen Kitas. Und ich bin unsicher, ob uns so bewusst ist, wie besonders wirksam diese Momente für die Sprachentwicklung von Kindern sind. Schon sehr junge Kinder sprechen hier mehr, greifen unsere Äußerungen auf und erweitern ihren Wortschatz. Und entscheidend ist dabei nicht nur, dass vorgelesen wird, sondern auch das Wie. In dieser Folge schauen wir darauf, was dialogisches Vorlesen konkret bedeutet, warum es so wertvoll ist und wie es im Alltag umgesetzt werden kann. Auch wie gelingt es in Gruppen, in denen viele Sprachen zusammenkommen und was braucht es, damit Vorlesen wirklich wirksam wird. Genau darüber sprechen wir heute und zu diesem Thema haben wir Doktorin Astrid Hase zu Gast. Sie hat an der Georg-Augustus-Universität Göttingen und an der Universität Erfurt zu zentralen Fragen der Sprachentwicklung geforscht, unter anderem zu Mehrsprachigkeit, zur Entwicklung von Lese- und Rechtschreibfähigkeiten sowie zu kognitiven Vorläuferkompetenzen des Schriftspracherwerbs. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Entwicklung und Evaluation von Fördermaßnahmen zur Stärkung sprachlicher Kompetenzen bei Kindern, sowohl im mündlichen wie auch im schriftlichen Bereich. Und seit 2025 arbeitet sie als Learning Scientist für einen deutschen Schulbuchverlag. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Astrid.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, mich würde eingangs total interessieren, was hat dich zu diesem Thema geführt oder wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Ja, das ist ja das Schöne in der Forschung. Manchmal verfolgt man so ein Thema sein Forscherleben lang und manchmal finden einen die Themen. Ja, ich glaube, bei mir war es so ein Stück weit beides. Die sprachliche Entwicklung, das war von Anfang an Teil meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Die Mehrsprachigkeit dann im Spezifischen, die hat mich ein Stück weit gefunden, weil man muss ja auch sagen, man braucht ja die Gelegenheiten, um das erforschen zu können. Und ich hatte einfach das Riesenglück, dass ich, als ich dann an die Uni Göttingen gekommen bin, hatte ich eine fantastische Studentin, ja, deren Muttersprache Arabisch war und die einen Zugang zur arabischen Community damit hatte. Und da sind wir richtig eingestiegen in diese Erforschung der Mehrsprachigkeit. Wie ist das unterschiedlich für arabisch-deutsch-bilinguale Kinder und deutsch-monolinguale Kinder, was zum Beispiel grammatikalische Fähigkeiten angeht? Ja, das ist gerade, was arabisch-deutsch angeht, super spannend, weil die Sprachen so unterschiedlich funktionieren, ja. Und ja, fantastische Studentin. Wir haben quasi ihr gesamtes Studienleben auch zusammengearbeitet und immer noch, obwohl sie jetzt abgeschlossen hat. Und ja, dann finde ich das immer ganz toll, wenn Studierende zu mir gekommen sind mit anderen sprachlichen Hintergründen und wir das dann einfach auch für die Forschung ganz toll nutzen konnten. Weil das ist ja immer, wenn wir in der Forschung unterwegs sind und die Sprachen nicht selber sprechen, dann fehlt uns einfach ein Stück weit das Verständnis für die Sprache, für die Kultur. Und wenn wir da diese Brücken haben, das ist Gold wert, um da einsteigen zu können, das gut verstehen zu können.
Totales Geschenk. Und ich höre da auch raus, ne, über die Beziehung, auch über das Erleben. Also nicht nur, ich sag mal so, auf dem sprachwissenschaftlichen Kontext, ne, wie funktioniert eine Sprache, was passiert da, sondern auch vermutlich, so wie ich es gerade raushöre, auch aus den ja vielleicht biografischen Erfahrungen auch die Studierenden dir teilen, wie es ihnen auch ergangen ist.
Unbedingt. Also die Studentin, von der ich gerade gesprochen habe, Farah Fares, wir haben auch mittlerweile zusammen publiziert. Sie kommt aus dem Libanon und ist jetzt auch wieder in den Libanon zurückgegangen mit allem, was dazugehört. Ja, also da herrscht gerade Krieg. Und wenn ich dann daran zurückerinnere, sie war in den Sommerferien vor ein paar Jahren im Libanon, hat für uns dort Daten erhoben, ja, mit Kindern im Libanon, wo jetzt Krieg herrscht. Ja, das das bewegt natürlich. Das gibt uns auch nochmal ein ganz anderes Verständnis dafür, was das bedeutet, was das für die Bildung dort bedeutet. Ja, einfach diesen Kontakt nochmal so nah auch zu haben. Und ja, was du gerade sagst, auch die Dankbarkeit, das eben erfahren zu dürfen, obwohl diese Bedingungen so schlimm sind.
Ja, tiefes Durchatmen an der Stelle, glaube ich, das ist ja auch einiges, also ja, in ähnlicher Form, was Fachkräften begegnet, ne? Wir sind mit verschiedenen Familien, Kulturen in Kontakt, ja schon immer. Dann gibt es mal wieder Phasen, so wie ich so diese Rückmeldung spüre, wo es wieder stärker ist, mehr zunimmt, auch zum Teil herausfordert, weil Fachkräfte dann verunsichert sind, wie gehe ich denn damit um? Sprache ist der Schlüssel, das wissen wir irgendwie, ne? Sprache ist der Schlüssel zur Welt und er kann Fenster öffnen und gleichzeitig kann er aber auch so ein paar Mauern, also so nehme ich es öfter wahr, errichten. Und heute in der Folge wollen wir uns ja ein bisschen damit beschäftigen und darüber sprechen, wie kann es vielleicht ein bisschen leichter gelingen, wie kann der Zugang erleichtert werden. Und ja, wenn wir da den Bogen spannen und aufs Vorlesen schauen und vielleicht später, lass uns unbedingt auch nochmal auf, gerade nochmal implizit auf das mehrsprachige Vorlesen schauen, was uns es da ermöglichen kann. Aber vielleicht starten wir mal mit der Frage, wenn es jetzt ums Vorlesen oder auch die Bilderbuchbetrachtung bei Kindern geht. Wie können wir das nutzen, um uns anzunähern? Ich finde, wir sind schon so auch im Beziehungsmoment, ne? Also ich finde, das sind ja auch so vielleicht schön erlebte Momente, aber auch herausfordernd erlebte Momente. Ja, erste Frage, was bringt Vorlesen den Kindern? Warum ist das wichtig?
Okay, ja, also Vorlesen prinzipiell ist natürlich, wie du gerade sagst, schon eine Beziehungssituation, aber es ist auch eine sehr alltagsnahe Form der Sprachförderung, ja. Ich habe was mitgebracht. Ich würde gern was vorlesen und daran können wir, glaube ich, ganz gut ja auch nachvollziehen, was ich damit meine als alltagsnahe Form der Sprachförderung. Also pass auf, ich habe hier ein Buch, Wenn kleine Hasen Picknick machen. Vielleicht kennst du das, ich finde das ganz fantastisch. Wir haben das selber viel vorgelesen von Katja Reider und Franziska Harvey. Und ich lese mal rein. Ja, da geht's hier los. Juhu, die Sonne scheint. Papa Hase, Mama Hase, Hoppelhase und Hasemaus mit Schnuffelhase wollen picknicken gehen. 1, 2, 3, 4, schon stehen alle an der Tür. Seid ihr fertig? Fragt Papa Hase. Mama Hase nickt. Hoppelhase nickt. Hasemaus nickt. Ups, da fällt Mama Hase noch etwas ein. Und ich weiß nicht, ob das hier üblich ist in deinem Podcast, aber ich gebe einfach mal die Frage an dich zurück. Ist dir was aufgefallen, was vielleicht anders ist, als wie wir sonst mit Kindern sprechen?
Also der Klang ist natürlich ein anderer. Was mir auch direkt einfällt, ist, ich glaube, wenn wir mit Kindern sprechen im Alltag, nutzen wir viel auch Ansprachen. Mhm. Viel tu das, lass das.
Ja, unbedingt. Ist auch wichtig.
Ja, ist auch wichtig, aber lädt es jetzt zum Sprechen ein? Verbinden wir uns dann mit den Kindern, ne?
Ja, du hast, also ich wollte hier insbesondere auf diesen Klang raus, ja. Wir haben hier diese Reime, Laute, Wiederholungen, ja. 1, 2, 3, 4, schon stehen alle an der Tür. Das ist ja eingängig. Das ist auch was, was vielleicht über das Buch hinaus immer wieder Einzug in das Sprechen dann finden kann, ja. Also zumindest aus unserer Erfahrung, dass meine Kinder sind jetzt groß, ja. Also Ende der Grundschulzeit, Anfang weiterführende Schule. Auch dieser Satz kommt immer noch manchmal bei uns im Alltag vor. Und solche Laute, Wiederholungen, Reime, das kann etwas fördern, was ganz, ganz wichtig für die sprachliche Entwicklung ist, für das spätere Lesen lernen ist, nämlich die phonologische Bewusstheit. Das ist unsere Fähigkeit, Laute erkennen und unterscheiden zu können. Und das brauchen wir ganz fundamental, ja, um Wörter unterscheiden zu können, um dann auch beim Lesen, beim Rechtschreiben die Entscheidungen treffen zu können, um welches Wort handelt es sich, wie muss ich es verschriftlichen, ja. Also dafür kann es einfach hilfreich sein, ja, so ein Buch zu nehmen, was so einen tollen Klang hat, wo die Kinder das eben auf so eine schöne Geschichte verpackt, ja, erleben dürfen. Ich habe noch ein zweites Buch mitgebracht. Wir zwei gehören zusammen von Michael Engler und ich bin nicht ganz sicher, wie man sie ausspricht, Joël Tourlonnais. Da ist meine eigene Mehrsprachigkeit nicht ausgeprägt genug, das ganz sicher zu können, aber nur ein ganz kleiner Ausschnitt hier. Es war ein warmer Frühlingsmorgen. Der Hase zog seine erste eigene Möhre über die Wiese, als er den Igel entdeckte. Und hier, merkst du vielleicht, ist nochmal ein bisschen anders, ein bisschen sprachlich anspruchsvoller. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Komponente, die wir, wenn wir vorlesen, mit den Kindern teilen können, nämlich komplexere Sätze, seltenere Wörter. Zum Beispiel Frühlingsmorgen kommt jetzt hier in diesem Buch vor, ja. Oder eben diese Nebensatzkonstruktion. Wenn wir mit Kindern sprechen, dann nutzen wir vielleicht ein bisschen andere Satzkonstruktion. Auch das Präteritum, in dem jetzt hier dieses Buch geschrieben ist, das ist ganz typisch für die Schriftsprache und ein ganz wichtiger Einstieg damit auch in die Schriftsprache, während wir das in der Alltagssprache ja so gut wie nie verwenden. Ja. Oder wenn dann mal eine Genitivkonstruktion vorkommt, ne, dann haben wir zum Beispiel auch die Brücke vielleicht schon zur Bildungssprache geschlagen. Und das sind so Aspekte, die Bücher bringen, die eben dann die sprachliche Welt der Kinder auch bereichern können. Und deswegen haben sie eben so viel Potenzial, ne? Das sprachliche Angebot, was wir ihnen geben, oder die sprachliche Welt, in der sie leben, anzureichern.
Ich glaube, warum mir auch besonders, gerade als du mich gefragt hast, was fällt mir auf, ich nochmal auf dieses Tu das und diese Ansprachen zurückkam, ja, ist eben genau dieser Sing-Sang und diese Atmosphäre, die wir gegebenenfalls, nicht immer, aber gegebenenfalls in diesen Situationen schaffen, um auch wieder die Brücke zu schlagen zu unserem Eingang zur Beziehung. Ne? Also Momente, in denen wir uns entscheiden, jetzt lesen wir vor und wir halten irgendwie auch ein bisschen mehr inne, würde ich meinen. Ne? Wir entschleunigen ein Stück weit und sind bestenfalls auch präsent für diesen Moment mit dem Kind oder den Kindern, die uns umgeben. Und daran anknüpfend genau vielleicht auch zu schauen, was machen für dich denn gute Vorlesesituationen aus?
Ja, da hast du gerade was ganz Wichtiges schon gesagt, ne? Diese Beziehung. Ich würde vor allem sagen, gute Vorlesesituationen machen Spaß. Und zwar allen. Und das ist ganz wichtig, ja. Also das ist nicht nur etwas, was ich für das Kind tue, sondern was mir im besten Fall auch richtig Spaß macht, was für mich eine schöne Situation ist. Weil einerseits, Kinder sind da auch sensibel, die spüren das sicherlich, ne, ob wir da mit Herzen dabei sind, enthusiastisch dabei sind oder ja ein bisschen genervt das Buch schon wieder vorlesen. Und andererseits können wir natürlich, wenn wir selber eine Situation haben, die uns Spaß macht, ja, dafür sorgen, dass wir es vielleicht häufiger machen, ja, weil wir gerne in die Situation gehen und damit dann eben auch die tollen Wirkmechanismen, die das Vorlesen haben kann, eben häufiger ansteuern können. Was kann dazu beitragen, dass es uns Spaß macht? Ja, da würde ich sagen, könnte man Verschiedenes auch einfach mal ausprobieren. Das kann ja unterschiedlich sein. Weißt du, zum Beispiel könnte man gucken, wie kann ich eine angenehme Atmosphäre gestalten? Haben wir eine gemütliche Leseecke, die wir uns vielleicht auch nochmal gemeinsam für die Situation einrichten? Wichtig ist natürlich auch wenig Ablenkung, wenn ständig jemand reinplatzt und naja, irgendwas von mir möchte, dann ist es natürlich auch schwierig, die Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Das heißt, es wäre gut zu schauen, ist das jetzt ein Zeitpunkt, wo ich auch Zeit und Ruhe habe. Kleine Gruppen helfen natürlich, dass ja nicht so viel Gewusel entsteht. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich mitgeben möchte, das ist sowas Belohnung oder Lob. Ja, also wenn ich mir das zum Beispiel in der Kita vorstelle, dann kann man sich ja auch mal gegenseitig beobachten, ja, als Fachkräfte. Und mal darauf schauen, ja, wie reagieren denn die Kinder? Oder was gefällt mir denn besonders daran, was meine Kollegin, mein Kollege hier gerade macht? Und sich da auch mal die 20 Sekunden Zeit nehmen, das zurückzumelden, weißt du? Weil das hilft ja ungemein auch zu verstehen, was hat das für Auswirkungen, was ich vielleicht in der Situation, weil ich auf das Buch konzentriert bin, auf ganz viele andere Sachen konzentriert bin, gar nicht alles wahrnehmen kann. Und wenn mir das von außen nochmal jemand sagt, kann das ganz viel helfen, die Situation nochmal ja zu reflektieren und eben auch zu verstehen, was für einen tollen Einfluss man auf die Kinder hat, was man für eine schöne Situation für sie gestaltet hat. Deswegen werbe ich dafür, sich eben dann auch gegenseitig mal ja zu beobachten und Zeit für Lob zu nehmen. Ja, und dann darf das natürlich auch selber machen, unbedingt. Also, dass man vielleicht nach der Situation selber mal in sich geht und sagt, was ist mir gut gelungen, dass wir nicht, wir sind ja in Deutschland manchmal so selbstkritisch, ja, da haben wir viel Übung drin, aber vielleicht sollten wir auch ein bisschen üben, zu reflektieren, was wir gut gemacht haben und daran eben uns auch zu orientieren, wie wir das weitergestalten.
Also die Wertschätzung, ja, die Wertschätzung füreinander, so ein kleines Feedback, ne, so ein kleines, auch hast du gesehen, schau mal, blieb echt ganz lang bei dir und war ganz aufmerksam oder, ne, also ja, wundervoll. Und du sagst eingangs auch, zu schauen, wie macht es uns selber Spaß, wann geht es uns gut? Ja. Also ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Frage, fühle ich mich gerade wohl als Fachkraft? Manchmal machen wir es vielleicht auch, ich kenne auch sofort diese Situation, in so Ankerplätzen kurz vorm Rausgehen, um so Gruppen zu bündeln, damit nichts passiert. Ich meine, das sind dann vielleicht eher so Situationen, wo wir es nochmal so Mittel zum Zweck nutzen, aber ganz besonders eben auch diese Momente zu etablieren, wo wir es uns gemütlich machen, wo wir es uns schön machen. Und du sagst auch, einigen macht es vielleicht nicht so einen Spaß und jetzt lese ich schon wieder das gleiche Buch. Und da denke ich auch schon wieder an die Sprachentwicklung von Kindern.
Für die Kinder ist es mega. Ne?
Also manche, gerade an bestimmten, ne, manche Kinder, die fordern ja das ein und selbe Buch immer und immer. Und jetzt komme ich wieder auf diesen Punkt zurück, den du vorhin gesagt hast. Sprachliche Sätze, Sprachverständnis, das, was uns schon so klar ist, was in ihrem Kopf sich ja erst entwickelt, bis sie auch Wörter verstehen, ne, und denken, was bedeutet das überhaupt? Und da vielleicht auch anzusetzen, jetzt haben wir dialogisches Vorlesen auch genannt und Vorlesen. Was macht denn den Unterschied aus, ich sag mal so vom klassischen, ich lese vor und ich nutze das dialogische Vorlesen, was ja auch relativ gut oder beginnend, auch vielleicht noch nicht ausreichend gut, aber erforscht wird, ne, was bringt uns das in der Sprachentwicklung?
Genau, also das klassische Vorlesen, da sind ja die Charakteristika, dass eine erwachsene Person sitzt da vor einer Gruppe von Kindern, das oder vor einem Kind, aber es sind große Gruppen möglich und die Person liest den Text mehr oder weniger durchgehend vor. Und die Kinder hören hauptsächlich zu, es gibt wenig Austausch, der Fokus liegt auf dem Text selbst. Wenn wir jetzt das dialogische Vorlesen betrachten, dann wird Vorlesen eher zu einem Gespräch. Ja? Also die Erzieherin setzt Impulse, stellt Fragen, ermuntert die Kinder zu Redebeiträgen, hört selber aktiv zu und greift dann die Beiträge der Kinder auf. Das heißt, die Kinder sind aktiv, sie erzählen die Geschichte mit oder übernehmen sogar Teile der Geschichte. Und hier liegt dann der Fokus eher auf der Interaktion, die entsteht. Wichtig ist dann dabei, das funktioniert nicht so gut in großen Gruppen. In der Forschung sagt man, bis zu 4 Kinder sind gut handelbar in so einer Situation. Bei mehr wird's dann vielleicht, wäre dann besser, das aufzuteilen, damit eben die Kinder auch wirklich sprechen können. Ja, also wenn wir jetzt so ein Buch nehmen, wie wir uns jetzt auch gerade schon betrachtet haben, dann wäre jetzt beispielsweise hier, wir zwei gehören zusammen, dann würde ich in der klassischen Vorlesesituation einfach da durchgehen und die Geschichte erzählen, das Kind, die Kinder sitzen neben mir, gucken sich die Bilder an, hören mir zu. Während eben in der dialogischen Situation würde ich vielleicht erstmal das Cover gemeinsam betrachten mit den Kindern und noch gar nicht anfangen mit der Geschichte, aber ihnen schon ganz viele Fragen stellen. Zum Beispiel, was siehst du denn hier? Auf der Vorderseite sind ein Hase und ein Igel und eine Möhre abgebildet. Das können wir erstmal benennen. Dann könnten wir Vermutungen anstellen, worum es in der Geschichte geht, was da wohl passieren könnte. Hast du auch schon mal einen Igel gesehen? Bei euch lebt ein Igel im Garten. Das ist ja toll. Ja, dann kann man den Lebensweltbezug der Kinder herstellen. Und wofür das auch ganz gut geeignet ist, das Kinder bieten uns dann bestimmt einige Sachen an und wir können das nutzen, um ganz sanft natürlich zu korrigieren. Ja, zum Beispiel kann das Kind mir sagen, der Hase isst eine Möhre und ich kann so ein bisschen korrigieren, das richtige Verb einsetzen. Der Hase frisst eine Möhre beispielsweise. Ja, so dass das in einer natürlichen Situation hier aufgegriffen wird, kann das die Sätze dann erweitern und ja, wir können dann eben gemeinsam die Geschichte erzählen. Das ist so dieses Hauptanliegen im dialogischen Vorlesen. Und ganz wichtig ist dabei eben, dass sich alle aktiv beteiligen, dass die Kinder kontingentes Feedback bekommen. Das heißt sofortig und passend, ja, auf ihre Äußerungen, dass es eben, ja, sie sagen etwas und sie kriegen sofort wird das eingeordnet oder aufgegriffen, erweitert. Und ganz wichtig ist eben dieser gemeinsame Fokus auf etwas, ja, dass ich nicht mit den Gedanken irgendwo anders bin, sondern, und das Kind noch woanders ist, sondern dass wir eben beide auf dieses Buch gucken.
Das heißt, so eine Lust an der Sprache, Vokabeln, ne, werden sich wahrscheinlich dadurch intensivieren. Ich habe nicht das Gefühl, ich mache einen Fehler, ne, sondern du sagst ja ganz klar, das ist so miteinander, ich wiederhole, ohne dass das Kind das überhaupt spürt. Also es hört es, aber es spürt nicht, ah, ich korrigiere dich jetzt, sondern hinzu, ich wiederhole und bringst nochmal in meine Worte.
Genau, das ist ja so ein aktives Zuhören, was ja auch dem Kind spiegelt, ich habe dir zugehört, mir ist das wichtig, was du gesagt hast, ich greife das auf. Das ist ja auch das ist ja auch bei Erwachsenen so, ne? Wenn wir Dinge wiederholen, dass das uns nochmal spiegelt, dass wir beieinander sind und ja, dass uns die Themen wichtig sind.
Und wir dadurch vermutlich auch relativ leicht auch einen Zugang bekommen, auch zu den Themen der Kinder, ne? Was sie dann auch abschweifen, wovon sie vielleicht erzählen. Die Forschung. Ja, wir sind da ja, ich weiß nicht, wie tief du da drin steckst, aber wir sind ja da so ein bisschen auch auf Spurensuche. Was ist nun am besten für unsere Kinder, damit sie möglichst fit mit der Umgebungssprache Deutsch in die Schule starten? Mhm. Und das dialogische Vorlesen wird da ja doch immer ein bisschen hervorgehoben, obwohl ich eingangs ja sagte, es gibt viel Forschung und doch irgendwie ist mein Eindruck, wir haben noch nicht so ganz das Licht erhellt und wissen noch nicht hundertprozentig, ja, so machen wir es. Ne? Du hattest auch beim dialogischen Vorlesen oder beim Vorlesen generell ja auch nochmal phonologische Bewusstheit angesprochen. Wir haben gerade kurz über Vokabeln gesprochen und so. Ja, wenn wir das so ein bisschen einordnen, wie siehst du gerade die Forschungslandschaft? Was sagt sie uns in dem Kontext?
Es ist eine schwierige Frage, aber es gibt ja eine Reihe von Metastudien dazu. Metastudien, nur um das kurz einzuordnen, bedeutet, dass es gibt immer wieder Forschende, die Untersuchungen dazu anstellen, die Studien dazu publizieren, wie dialogisches Vorlesen oder Vorlesen allgemein wirkt im Vergleich zu Nicht-Vorlesen oder im Vergleich zu einer Theatergruppe oder einer Musikgruppe oder so. Ja? Und in einer Metastudie würde man dann all diese Erkenntnisse, diese Studien, die veröffentlicht sind, einmal zusammennehmen und wir können das dann statistisch analysieren, was so der mittlere Effekt ist über diese Studien hinweg. Ja. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, dass Vorlesen und dialogisches Vorlesen kleinere bis mittlere Effekte auf die Sprachentwicklung hat. Und das bedeutet, also ein kleiner Effekt, das ist ein Effekt, den können wir statistisch zeigen, der ist aber nicht besonders bemerkbar im Alltag, weil er so klein ist. Also es gibt ihn, aber er ist so klein, dass wir im Alltag kaum bemerken würden. Ein mittlerer Effekt, da würden wir einen kleinen Unterschied merken, auch wenn es jetzt mittlerer Effekt heißt. Aber in dem Spektrum bewegen, also in diesem Rahmen bewegen wir uns hier bei den Effekten. Allerdings nur oder besonders, wenn wir das Vorlesen mit einer Bedingung vergleichen, wo nicht vorgelesen wird. Dann sehen wir, es ist besser vorzulesen als, ich sage jetzt mal, der normale Alltag, ja. Wenn wir allerdings eine aktive Kontrollgruppe, nennen wir das, vergleichen, also dass die Kinder einfach was anderes machen, wo sie auch aktiv sind, wo sie vielleicht auch sprechen, dann sehen wir eigentlich kaum noch Effekte des Vorlesens. Und das ist eine ganz auf die Sprachentwicklung. Das ist ganz wichtig zu verstehen, beziehungsweise das erklärt auch nochmal, was da eigentlich passiert beim Vorlesen. Nämlich, dass wir sprechen, ja, oder dass wir Sprache verarbeiten. Und das kann natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weisen passieren im Alltag. Das kann natürlich auch mit einem Sprachförderprogramm passieren. Das kann in einer Mathegruppe passieren, beispielsweise. Auch da würden wir dann mit den Kindern interagieren und sprechen, ja. Aber es unterstreicht eben, wie wichtig es ist, mit den Kindern zu interagieren und zu sprechen und dass es immer hilfreich ist, wenn wir das tun, im Vergleich zu einfach nur den Alltag leben. Ja? Und ganz wichtig ist mir auch zu betonen, selbst wenn es kleine Effekte sind, die wir jetzt im Alltag noch gar nicht so spüren würden, ist es gerade bei der Sprachentwicklung trotzdem sehr wertvoll, weil das ja so kaskadenartig immer wieder sich dann auf die weitere Sprachentwicklung auswirkt. Damit meine ich, dass selbst wenn die Kinder ein kleines bisschen besser sind, wird ihnen das in späteren Sprachsituationen wieder einen kleinen Vorteil geben und wieder einen kleinen Vorteil geben. Und damit kann aus einem kleinen Vorteil über die Zeit eben doch ein größerer Vorteil werden. Deswegen sollten wir das nicht unterschätzen, auch wenn da erstmal nur kleiner Effekt steht in den Studienarbeiten. Wenn wir dann nicht nur auf die Sprachentwicklung allgemein gucken, sondern auf ganz spezifische sprachliche Fähigkeiten, dann sehen wir auch, dass der Wortschatz ganz explizit angesprochen wird und sich verbessern kann durch das dialogische Vorlesen. Und ganz wichtig, die orthografischen Kenntnisse. Darauf kommt man jetzt vielleicht gar nicht in erster Linie, weil wir lesen ja den Kindern vor. Aber die Kinder schauen mit uns ins Buch und die sehen dann schon mal Buchstaben. Und wir wissen dann zum Beispiel aus Forschungsarbeiten, dass sie dadurch schon mal das Bild von Sprache ja kennenlernen, auch das Interesse an Schriftsprache entwickeln. Und zum Beispiel können Kinder, denen mehr vorgelesen wird, die können dann besser Buchstaben von Nichtbuchstaben unterscheiden. Beispielsweise zeigt man ihnen dann so ein P und ein A und ein F und ein Prozentzeichen und ein Dollarzeichen, ein Paragraphenzeichen, was eben keine Buchstaben sind, aber eben trotzdem Zeichen, ja. Und ihnen gelingt es dann besser, diese Unterscheidung zu treffen, was ein Buchstabe ist oder nicht. Und das ist einfach auch eine Vorläuferkompetenz für das spätere Lesen und Schreiben lernen. Also auch auf der Ebene können wir die Kinder unterstützen. Und allgemein wissen wir auch, dass es das Interesse von Kindern an Büchern, an Sprache, an Schriftsprache eben unterstützt. Und vielleicht noch einen kleinen Ausblick oder eine Vertiefung. Wir wissen auch, dass Kinder zum Beispiel mit Hörstörungen massiv von Vorlesen profitieren können. Und das ist mir einfach nochmal ganz wichtig mitzugeben, weil wir ja vielleicht denken können, ja, Kinder mit Hörstörungen, vielleicht, die hören das ja gar nicht richtig in manchen Situationen, ja, was wir ihnen vorlesen oder haben es besonders anstrengend für sie. Aber auch da gibt es Studien. Und in der S3-Leitlinie Sprachentwicklungsstörungen, auf die wir zugreifen können, steht eben auch explizit drin, dass Kinder mit Hörstörungen von Vorlesen profitieren, insbesondere im Alter von 5 bis 9 Jahren und insbesondere im Bereich des Wortschatzes. Also da würde ich auch einfach nochmal Mut machen, auch wenn man vielleicht denkt, ja, für die Kinder ist es sehr anstrengend oder vielleicht besonders schwierig. Auch da lohnt es sich eben, eine schöne Vorlesesituation zu generieren und sie mit einzubeziehen.
Oh Astrid, ich bin dir gerade total dankbar, dass du das nochmal so aufgeschlüsselt hast und nicht einfach nur gesagt hast, ja, der Effekt ist so und so und man denkt so, okay, bringt nichts, ich gehe weiter, ich suche weiter nach der Studie, die uns sagt, das verbringt uns jetzt die Veränderung. Die wird es ja so gar nicht geben, sondern wie du gerade nochmal erläutert hast, wie wir quasi, wenn wir einen Ball ins Rollen bringen, welche weiteren Bälle damit im Prinzip angestoßen werden. Das fand ich gerade so wertvoll, auch nochmal zu schauen. Es gibt uns, also unzählige nicht, wir können sie abbilden, so viele sind es gar nicht, Vorläuferfähigkeiten. Und auch da wurden dann vermutlich in diesen Studien ja nicht explizit aufs Buchstabenwissen geschaut. Aber wie du es gerade auch nochmal beschrieben hast, das war zum Beispiel für mich eine große Erkenntnis jetzt auch in meinen letzten Forschungsjahren, welch große Tragweite die Buchstabenkenntnis von jungen Kindern für die schulische Entwicklung hat. Weil ich bin ehrlich gesagt noch so in Anführungsstrichen groß geworden, dass, ja, das lernst du ja in der Schule, es hat noch Zeit, langweilen sie sich dann später. Also wir haben ja zum Teil auch so eine Mythen noch im Kopf. Und was uns dann aber Forschung zeigt, wie hilfreich es ist, schon mit der Schriftsprache im Erstkontakt zu sein und wie sich das auch auf die Lesekompetenzen bis ans Ende der Grundschulzeit noch verändert. Und das sind ja alles so kleine Kugeln, kleine Bälle, die wir in Bewegung bringen und dessen wir uns in dem Moment vielleicht gar nicht bewusst sind. Und da komme ich auch gerne nochmal auf dein Feedback. Also wie wertvoll es ist, was wir da in diesen Momenten teilen und die Zeit, die wir uns nehmen, was das für eine Auswirkung haben kann.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch wichtig, sich immer mal wieder vor Augen zu führen. Wir spüren das ja in der Situation gar nicht, ja, dass das Kind jetzt ein neues Wort gelernt hat oder Laute auf einmal besser unterscheiden kann, ja. Aber wir wissen eben aus Forschungsarbeiten, dass es hilft. Und wenn wir uns das einfach immer mal wieder vor Augen führen, kann uns das natürlich auch ja nochmal stärken in unserer Arbeit, in unserer Reflexion, in unserem Selbstverständnis, warum wir das machen.
Total gerne nochmal auf den Eingang unseres Gespräches zurückkommen. Du hattest von einer Mitstudentin, die jetzt auch eine Kollegin von dir geworden ist, erzählt. Wir haben über Mehrsprachigkeit eingestiegen. Ich habe dann umgelenkt erstmal so zum klassischen Vorlesen. Was ist das überhaupt? Und wir sind jetzt gar nicht mehr auf die verschiedenen Sprachen eingegangen. Und ich weiß, dass im Alltag die Umgebungssprache natürlich eine total große Rolle spielt und dass wir uns wünschen, dass Kinder möglichst gestärkt in der Umgebungssprache, meist Deutsch, ne, ich sag mal Kompetenzen erwerben, um dann, oder dass wir uns als Fachkräfte dann sicher fühlen und sagen, so kann ich sie guten Gewissens auch in die Grundschulen übergeben. Aber die Mehrsprachigkeit, die ist da und die bleibt. Und wir wissen ja auch, wie sich, ich sag mal, das Vokabular auf Sprachen verteilt, dass beispielsweise Kinder, die mehrere Sprachen lernen, selbstverständlich, ne, auch ein unterschiedliches Vokabular in den einzelnen Sprachen haben. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass sich diese Effekte aber auch übertragen. Also das, was ich in einer Sprache, korrigiere mich gerne, aber ne, in einer Sprache an Fähigkeiten erlangt habe, an Vorläuferkompetenzen, dass ich das crosslinguistisch, ne, auch auf die andere übertragen kann. Das sind also ganz, ganz viele Kompetenzen, die ein Kind mitbringt, welches vielleicht auch in einer Vorlesesituation oder einer Kreissituation sitzt, was selbst vielleicht noch gar nicht so teilhat und spricht. Ja, wenn wir das jetzt nochmal auf unsere Vorlesesituation aber anschauen, das fand ich sehr interessant in einem Kita-Fachtext, den verlinken wir auf jeden Fall auch, oder eurem, ja, in den Shownotes. Was macht die Familiensprache beim Vorlesen? Also ich bin jetzt deutsche Fachkraft, ich spreche vielleicht nur Deutsch und nicht die Muttersprache des Kindes, aber wie kann ich vielleicht auch das mit diesem Wissen mal mit in den Alltag transportieren? Was fällt dir dazu ein? Es waren jetzt auch wieder viele Punkte, die ich gesagt habe, aber ja.
Genau, warum eigentlich, also warum spielt die Familiensprache überhaupt so eine wichtige Rolle? Du hast schon ganz viel ganz Wichtiges gesagt, ja. Wenn wir an Sprache denken, dann sollte das kein Entweder-Oder sein, weil das können die Kinder ja gar nicht abschalten, die eine Sprache, sondern es ist eben ein sowohl als auch.
Ganz wichtig, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber eben, sie können sie nicht abschalten. Ne? Das ist so wichtig, was uns vielleicht im Alltag so gar nicht klar ist, aber dass wirklich diese Sprachen immer irgendwie angeschalten werden. Ne? Kinder, die oder auch Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen, die aktivieren automatisch mehrere Sprachsysteme. Wie anstrengend das auch sein muss.
Es ist anstrengend, das wissen wir auch aus der Forschung, dass es eben eine große kognitive Anstrengung ist für die Kinder. Aber sie trainieren dadurch natürlich auch ganz wichtige Fähigkeiten, wie zum Beispiel irrelevante Reize ausblenden in einer Situation. Oder sie trainieren eben auch zu wechseln zwischen verschiedenen Sprachen, was dann eben auch so Wechsel in anderen Situationen vielleicht erleichtern kann. Aber sie brauchen mehr Zeit dafür, weil es eben schwierig ist, gerade jüngere Kinder, da ist eben die Gehirnentwicklung, wir kennen das ja sowieso von kleinen Kindern, ja, dass eben dadurch, dass das Gehirn noch nicht so weit entwickelt ist, dauert alles ein bisschen länger. Ne? Wir sprechen ja von der Myelinisierung, die dann eben erst später einsetzt im Gehirn, sodass dann Signale schneller übertragen werden kann. Und wenn ja eine wichtige oder eine schwierige Aufgabe von dem Kind bewältigt werden muss, dann dauert das halt ein bisschen länger. Deswegen ist es auch gut, den Kindern Zeit zu geben, bis sie antworten. Ja, wir können auch einfach mal warten und dann eine kleine Pause machen und das Kind überlegen lassen. Worauf ich auch ganz gerne nochmal eingehen möchte, ist eben dieser Wert der Erstsprache, die wir lernen. Man kann mehrere Sprachen als Erstsprache lernen, wenn man beispielsweise mit zwei unterschiedlich sprachigen Elternteilen kommuniziert. Aber trotzdem ist der Erwerb einer Erstsprache oder mehrerer Erstsprachen ganz entscheidend für ein Kind. Und ich möchte gerne von einer Studie berichten, die das, finde ich, total spannend illustriert, weil es hier um eine Erstsprache geht, an die wir manchmal gar nicht denken. Nämlich die Gebärdensprache. Und das ist auch eine Sprache. Ja, das ist ganz wichtig zu sagen. Auch die Gebärdensprache ist eine Sprache, mit der man aufwachsen kann als Erstsprache. Und wir wissen, dass taube Eltern, die beispielsweise untereinander auch in Gebärdensprache kommunizieren und deren Erstsprache das ist, mit ihren Kindern besser kommunizieren können, wenn sie mit dem Kind auch in Gebärdensprache kommunizieren. Ja, sie haben realistische Erwartungen an das Kind und eine bessere Eltern-Kind-Interaktion. Und jetzt ganz, ganz wichtig für die weitere Sprachentwicklung, hat man auch untersucht, wenn das Kind mit Gebärdensprache aufwächst, im Vergleich zu, wenn ein Kind mit einer Lautsprache aufwächst, wenn es eben ja eine eingeschränkte Hörfähigkeit hat. Und da hat man herausgefunden, es ist eigentlich egal, mit welcher Sprache das Kind aufwächst, wenn es eine eingeschränkte Hörfähigkeit hat, solange es eine sehr gute Exposition mit der Sprache hatte. Damit meinen wir, es hat ganz viel Sprachkontakt gehabt und hat die Sprache vollständig erlernt, ja. Dann wird es, ja, diese Sprachen gut lernen und kann dann später auch andere Sprachen besser lernen. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja. Diese frühe Spracherfahrung, die wirkt sich auf die frühe Gehirnentwicklung aus. Und die Gehirnentwicklung ist ernsthaft beeinträchtigt, wenn die Sprache in der frühen Kindheit nicht erlebt wird, ja. Und daraus können wir eben auch für andere Sprachen ganz viel lernen, dass es eben so unglaublich wichtig ist, eine Sprache vollständig zu erwerben. Wir können uns das bestimmt gut vorstellen, wenn wir einfach mal darüber nachdenken, wie wichtig Zeitformen sind. Ja, um zum Beispiel über unsere Welt nachzudenken, gestern, heute, morgen. Wir wissen, wie unglaublich schwer diese Konzepte für Kinder sind. Was bedeutet denn morgen und was bedeutet in einer Woche oder in einem Jahr? Ja, und da spielt Sprache natürlich eine ganz große Rolle, um diese Konzepte verstehen zu können. Und da spielen dann auch Zeitformen wie Futur oder Präteritum, Perfekt und so weiter eine ganz große Rolle, das einordnen zu können, wenn ich ganz, ganz viele Erfahrungen mit solchen Situationen mache, wo etwas in der Zukunft liegt oder in der Vergangenheit war und wie ich das ausdrücken kann. Wenn ich das nicht erfahre, dann wird mein Denken davon beeinflusst sein, weil ich eben nicht genug Situationen hatte, in denen ich erleben konnte, was das bedeutet, Vergangenheit, Zukunft und so weiter. Und ganz wichtig ist dann eben, wenn ich das in meiner Erstsprache nicht erworben habe, ist das eine große Herausforderung, das in der Zweitsprache verstehen zu können. Manchmal ist das so, ne? Weil in manchen Sprachen, also Zeitformen haben wir nun alle, aber manche Formen gibt es einfach nicht in manchen Sprachen. Zum Beispiel gibt es in manchen Sprachen mehr oder weniger Fälle. Und dann merken wir schon, wenn wir darüber nachdenken, zum Beispiel der Ablativ im Latein, ja, das ist für uns besonders schwierig. Da brauchen wir länger, um das zu verstehen und richtig anwenden zu können, als wenn ich weiß, ja, im Plural, da hänge ich hinten was an und dann ist es der Plural, ja.
Und ich kann es mir übertragen, ne? Ich kann es mir auf das, was ich auf mein Konzept, das ist jetzt spannend, ja. Mhm.
Genau, und wir wissen beispielsweise, ich habe ja vorhin vom Arabischen erzählt, ich spreche selber nicht Arabisch, aber ich habe durch die Forschung ein bisschen was über das Arabische lernen dürfen. Und das Arabische ist deswegen so spannend und anders von unserer Sprache beispielsweise, weil im Arabischen nicht nur zum Beispiel von einem Stamm, zum Beispiel Buch, vorne oder hinten was angehangen wird. Also wir würden zum Beispiel Bilderbuch sagen oder Bücher, sondern im Arabischen kann es sein oder es ist typisch, dass diese Wurzel, dieser Stamm des Wortes aufgebrochen wird und dann da noch was reingesetzt wird. Ja, also der Stamm im Arabischen bei Buch ist KTB, also einfach nur drei Konsonanten und dann werden Vokale dazwischen gesetzt und dann heißt das zum Beispiel Bücher oder ich muss nachgucken, genau.
Klar, aber es ist für uns viel abstrakter, weil wir uns das gar nicht vorstellen können. Und vielleicht haben wir jetzt auch alle so ein Beispiel im Kopf, ja, ne, was in Sprachen ist. Im Spanischen zum Beispiel ist por y para für. Ja. Ich kriege immer eine Krise, weil ich überhaupt nicht weiß und ich rate und springe hin und her, weil es für uns in der Sprache da keine Unterscheidung gibt. Das heißt, ich muss es wirklich lernen. Ja. Und da ist es gerade schön, das so anzuwenden. Das heißt, die Bedeutung wirklich dieser Erstsprache, wie wichtig die ist. Und wenn wir das jetzt vielleicht abschließend auch nochmal aufs Vorlesen übertragen, auch aufs mehrsprachige Vorlesen, ne? Was macht das, was können wir da tun?
Ja, jetzt sagst du abschließend, aber so einfach ist es ja leider gar nicht, das aufs mehrsprachige Vorlesen zu übertragen. Weil einerseits, wir wissen schon einiges zum Vorlesen aus der Forschung und wir wissen auch viel zur Mehrsprachigkeit. Aber wie genau wir mehrsprachig vorlesen, das ist etwas, wo wir sagen müssen, da stehen wir eher am Anfang in der Forschung. Mhm. Ja. Mhm. Wir haben selber ein Projekt dazu durchgeführt. Du hast ja selber schon gesagt, du würdest den Artikel, wo wir da darauf eingehen, verlinken. Vielleicht nur ganz kurz. Wir haben in diesem Projekt, was wir ja Fröbel und der Stiftung Lesen zusammen durchgeführt haben, da haben wir Kindergärten mit mehrsprachigem Vorlesematerial ausgestattet. Das waren ganz beliebte deutschsprachige Bücher, die dann eben in Sprachen, die sehr viel in Kitas, also sehr viel die Erstsprache von Kindern sind, übersetzt worden. Also Türkisch, Arabisch, Russisch, Ukrainisch, Rumänisch und so weiter. Ja. Und diese Bücher wurden den Kitas gegeben und die Kitas haben dann auch ja Anregungen, Materialien bekommen, was alles mit den Büchern gemacht werden kann. Die Kitas waren aufgefordert, eine Ausleihe einzurichten, sodass die Eltern die Bücher mit nach Hause nehmen konnten. Und die Idee war dann eben, dass die Eltern zu Hause in ihrer Familiensprache eine Geschichte lesen, die in der Kita auch in Deutsch gelesen wird. Ja, und dann können die Kinder das nutzen, eben auch dieses Crosslinguale nutzen, was ich zu Hause erlebt habe, was ich in der Kita erlebe. Und das war die Idee dahinter, dass das eben die Sprachentwicklung nochmal besonders stärkt. Ich sage besonders, das war die Idee dahinter. Wir haben in unserer Forschung festgestellt, dass die Effekte so nicht eingetreten sind. Wir hatten einen ganz schwachen Effekt auf so eine grammatikalische Fähigkeit, aber im Grunde muss man sagen, eigentlich haben sich alle Kinder weiterentwickelt, egal in welcher Gruppe sie waren, wie viel sie vorgelesen bekommen haben und so weiter. Alle Kinder haben sich verbessert im Untersuchungszeitraum. Und für uns ist das nochmal was ganz Wichtiges. Wir haben dann auch mit den ErzieherInnen gesprochen und dann nochmal tiefer in die Daten reingeguckt. Und wir haben schon gesehen, dass die Kitas sehr unterschiedlich das Projekt umgesetzt haben und dass sie sehr unterschiedliche Angaben gemacht haben, wie viel Ressourcen sie jetzt auch dafür zur Verfügung hatten, wie viel Zeit, aber auch wie viel Wissen sie da mitgebracht haben. Das ist ja eine große Herausforderung, sowas zu managen, ja. Und wir hatten dann Hinweise in den Daten, dass das eine Rolle gespielt haben könnte. Und für uns ist nochmal, was wir dann, ich sage jetzt mal, als Haupterkenntnis mitnehmen konnten und auch teilen können, ist eben, es reicht nicht, die Materialien da zu haben und anzubieten, ja, sondern es ist ganz wichtig zu gucken, wie funktioniert das dann auch im Alltag. Anekdotisch haben wir mitgeteilt bekommen, manche Eltern haben nicht ausgeliehen, weil sie Angst hatten, die Bücher gehen kaputt beispielsweise, ja. Und solche Aspekte, es sind eben ganz wichtig, dass man da gute Ideen entwickelt, aber eben auch so adaptiv Ideen entwickelt, wie es dann doch funktionieren kann, weil das ja ganz unterschiedlich ist für jedes Elternteil, für jede Kita, was da genau eine Rolle spielt. Und klar, die Bücher sind sicherlich erstmal eine Grundvoraussetzung, dass dann mehrsprachig vorgelesen werden kann, weil wenn ich als Familie gar keine Bücher zu Hause habe, die in meiner Muttersprache, in meiner Erstsprache geschrieben sind, dann fehlt da natürlich Material. Aber es ist eben auch nicht alleinig ausreichend, das anzubieten, sondern wir wissen zum Beispiel aus der Forschung, dass es hilfreich sein kann, auch die Eltern dann nochmal explizit zu schulen, wie sie vorlesen können. Wir konnten in der Studie nicht erfahren, ob vielleicht die Eltern überhaupt Vorlesekompetenz haben oder nicht. Das haben wir nicht mit erfasst gehabt. Aber das kann ein ganz wichtiger Punkt sein, ja. Was man vielleicht auch machen könnte, ist die Eltern einladen in die Kita, wenn sie das möchten, dass sie mal in der Kita vorlesen. Das würde zum Beispiel dazu führen, dass auch einsprachig, deutschsprachig aufwachsende Kinder auch mal diese Erfahrung machen können. Wie klingt denn eine andere Sprache? Wie klingt denn die Geschichte, die ich kenne auf Deutsch, in einer anderen Sprache? Und auch das ist ja eine ganz spannende Erfahrung. Ja? Auch die Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, die sehen dann, wie diese ihre Sprache wertgeschätzt wird. Ja,
das dachte ich auch gerade. Und die anderen Kinder sehen, oh, was spricht er denn oder sie denn noch für eine Sprache? Wow. Und haben
das funktioniert. Also das ist ja auch für ein Kind gar nicht intuitiv verständlich, ja, wie das funktioniert mit einer anderen Sprache. Ja. Und so kann das erlebbar gemacht werden. Also es gibt verschiedene Materialien. Mittlerweile haben wir natürlich auch Möglichkeiten, über KI zu übersetzen. Da würde ich nur dazu raten, wirklich die Qualität nochmal zu prüfen. Die kann sehr gut sein, muss es aber nicht. Deswegen wäre es schon gut, wenn man die Möglichkeit hat, das nochmal ein Muttersprachler beispielsweise, das nochmal mit gegenprüft. Und ansonsten kann man eben auch ganz unterschiedlich, ja, wenn man zum Beispiel mit den Eltern ins Gespräch kommt, kann man, oder mit den Kindern selber ins Gespräch kommt, ja, dass man sie fragt, ja, was heißt denn Hase in deiner Sprache? Was heißt denn Igel auf Türkisch? Ja, und dann kann man das mit aufnehmen in die Vorlesesituation und das eben versuchen zu integrieren, sodass das Kind eben auch diese, oder die Kinder diese Erfahrung dort mitmachen können. Vielleicht noch, wenn man diese Möglichkeit nicht hat, mehrsprachliche Materialien zu erwerben, dann könnten auch Alternativen sein, beispielsweise über Bilder mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Weißt du, man kann zum Beispiel, viele haben ja so einen Ich-Ordner in der Kita, wo Fotos aus dem Alltag, aber auch aus der Familie und so weiter gesammelt werden, was man gemeinsam erlebt hat. Und auch da kann es beispielsweise ganz wertvoll sein, mit den Kindern zu sprechen. Vielleicht sich auch ein paar Notizen, wenn man das kann, in der anderen Sprache oder wie das in der anderen Sprache ausgesprochen wird, mit anzumerken, sodass man eben wichtige Wörter, die für das Kind auch wichtig sind, ja, vielleicht zuordnen kann, wenn das Kind dann spricht, dass man dann weiß, ah ja, jetzt hat es zum Beispiel vom Hasen gesprochen, wenn da, keine Ahnung, kann ja das Haustier sein und kann dann beschriftet sein. Also so alltagsnahe Materialien, das kann auch ganz hilfreich sein. Und grundsätzlich kann man vielleicht sagen, die Haltung ist eben auch ganz wichtig. Ja, wenn man sagt, alle Sprachen sind grundsätzlich erstmal willkommen und es ist auch nicht wichtig, dass wir hier alles fehlerfrei machen. Ich bin auch nicht fehlerfrei. Ja, mir passiert das auch immer wieder, auch, ne, auch wenn meine Muttersprache Deutsch ist, dass ich mich irgendwie verhaspel oder mal das richtige Wort nicht finde und so. Das ist doch normal und das ist ja gerade im Sprechen auch überhaupt nicht schlimm, weil wir, wenn wir interagieren, ja, darauf achten können, wurde ich gerade verstanden oder nicht, und dann versuche ich es eben nochmal, ja. Und das können wir, ne, diese Haltung, wenn wir die mit den Kindern teilen, dann entlastet das sicherlich alle Beteiligten auch und rückt eben das Wesentliche nochmal in den Vordergrund, dass wir aktiv miteinander sprechen, dass wir uns, ja, eine gemeinsame gute Zeit miteinander haben, und das kann eben ja dann auch die Motivation für die Kinder nochmal ansteuern, sodass sie eben, ja, dass so eine Sprachsituation nicht angstbehaftet ist oder schambehaftet, sondern dass das was Gutes ist. Ja, ich kann einfach sprechen und ich werde verstanden und ich kann mitmachen. Ich kann mich hier einbringen.
Ja, du sagst gerade auch nochmal Haltung. Ich gehe auch mit den Worten Wertschätzung und Beziehung noch aus der Folge und Vorläuferfähigkeit, ne? Das Wissen, ja, was uns aber auch hilft, um zu, auch unsere, ich sag mal, Bedeutung dessen, was wir tun, nochmal in den Vordergrund zu holen. Astrid, spannend. Ich könnte noch eine Stunde mit dir weiter über dieses Thema sprechen. Locker wahrscheinlich, weil, ja, es einfach so groß und so spannend ist. Wir verpacken wichtige Links in die Shownotes. Vielleicht auch nochmal von den Studien, die du erwähnt hast. Also wer sich da noch vertiefend umschauen möchte, wie auch zum Fachtext, das hinterlegen wir. Und ich danke dir von Herzen für deine Arbeit, für dein Wirken, für diese Folge. Vielen, sehr vielen gerne. Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und allen Zuhörern und Zuhörerinnen, weil das sind natürlich die Personen, die es auch leben, die genau diese kleinen Momente, diese Vorlesemomente leben mit den Kindern. Ich hatte auch Bilder im Kopf, wie viele Personen, wie viele Kinder manchmal dort auf dem Schoß sitzen, wie viele Kinder rufen, ich sehe gar nichts, ich will auch, und rutschen näher ans Buch und so. Ne? Also das sind ja genau die Personen, die es letztlich umsetzen in der Praxis, für die wir, glaube ich, beide ganz dankbar sind.
Unbedingt, ja.
Und genau, all denen danken wir auch ganz doll und auch ganz doll fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an.